fange ich einfach an. Ihr dürft mit mir aufschlagen, 1. Timotheus Kapitel 1. Ich werde es so machen, dass ich erst einmal immer die Sinnabschnitte lese. Das heißt, nicht immer ein ganzes Kapitel, aber ein Sinnabschnitt, damit wir den Zusammenhang vor Augen haben und dass ich dann einige Worte zu den entsprechenden Abschnitten sage. Der erste Sinnabschnitt, das sind die Verse 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eine mehr oder weniger typische Briefeinleitung, wie wir sie bei Paulus häufiger finden. Mit einigen geringen Abweichungen davon. Bestimmte Worte kommen hier vor, die es erwähne ich gleich noch, die wir an anderer Stelle nicht haben. Aber grundsätzlich ist das typisch und grundsätzlich ist das auch typisch für überhaupt Briefe, die man in der Antike geschrieben hat. Dass sich nämlich erst einmal die Person vorgestellt hat, die schreibt, und dann sich der Person zugewandt hat, der sie schreibt. Und so haben wir das ja auch hier im ersten Vers. Da sagt Paulus einiges über sich selbst. Und im zweiten Vers, da spricht er seinen Briefempfänger an. Also bringt ihm einige Glückwünsche, nicht, in dem Timotheus, was er ihm so wünscht. In solch einer Einleitung, da hat natürlich die Person, die einen Brief geschrieben hat, versucht, im Normalfall sich darzustellen. Manchmal ist das ja auch heute noch so. Dann stehen im Briefkopf eines Briefes alle möglichen Meriten, die jemand mal gesammelt hat. Also Direktor von dem und dem Institut und Doktor von dem Institut und Professor davon und das und jenes und jenes. Das heißt, da kommt so etwas drin vor, wie die Person sich selbst sieht und einordnet. Oder welche Ehren sie meint, bekommen zu haben. Und deshalb wirft diese Einleitung auch einen ganz typischen Blick auf Paulus. Also wie er sich versteht, wie er sich einordnet selbst. Also erstmal Paulus, der Name ist klar, dann spricht er davon Apostel Jesu Christi. Wir wissen ja aus dem Römerbrief, aus dem Galaterbrief, Paulus hätte durchaus auch noch andere Dinge nennen können. Also er hätte zum Beispiel sagen können, der Völkermissionar, der in der ganzen Welt unterwegs ist. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder er hätte sagen können, der Pharisäer, der in Jerusalem studiert hat. Ja, damals gab es noch keine Doktor- und Professorentitel, vielleicht hätte er auch einen, hätte er den mitnehmen können, wenn es den denn schon gegeben hätte. Das tut er alles hier nicht. Das heißt, das, was für ihn und seinen Dienst am ausschlaggebendsten ist, das nennt er hier zuerst Apostel Jesu Christi. Apostel oder Apostolos eigentlich auf Griechisch meint so viel wie Botschafter oder Gesandter. Das gab es in verschiedener Hinsicht. Es gab einmal einen Botschafter, der von einer Regierung in ein anderes Land geschickt worden ist, um die Interessen der Regierung dort zu vertreten. Das konnte aber auch der Abgesandte eines Geschäftsmannes sein, der an irgendeinem anderen Ort im Auftrag und auch in der Autorität dieses Geschäftsmannes Geschäftsabschlüsse tätigen kann. Also eine Person, die nicht für sich selbst spricht, sondern in einem Auftrag spricht, als Bote, als Gesandter von einem anderen. Und so sieht er seine höchste Aufgabe darin, dass er nicht seine eigenen Ideen, seine eigene Theologie verbreiten will, sondern dass er das weitersagen will, was er von Jesus Christus gehört hat, was ihm da überliefert worden ist. Wahrscheinlich ist er ihm ja sogar begegnet, denn wir wissen ja, dass er über Jahre hinweg in Jerusalem studiert hat und das war ja auch in der Zeit, als Jesus da gepredigt hat. Jetzt die Frage, die wir uns hier stellen können, bei den Aposteln, wenn er sich ja als Apostel vorstellt, gibt es denn heute noch Apostel? Es gibt ja einige Personen, die meinen, so wie der Paulus, so gäbe es oder müsse es heute auch noch Apostel geben. Besonders verbreitet ist das zum Beispiel bei der neuapostolischen Kirche. Die haben ja eine Unzahl, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele, die sind ja nicht bei 12 stehen geblieben, könnt ihr im Internet nachschauen. Ich meine, das seien zwischenzeitlich über 200 Apostel, die weltweit da unterwegs sind. Und an der Spitze dann ein Stammapostel. Ist übrigens seit vielen Jahren mal wieder ein Deutscher, der sogar ganz hier aus der Gegend kommt, aus Westfalen. Und da an der Spitze dieser Kirche mit etwa 8 Millionen Mitgliedern steht. Da gibt es das. Aber nicht nur da. Es gibt auch andere Organisationen, die meinen, dass es heute noch Apostel gibt. Es gibt ja auch solche Aussagen, die wir von Paulus lesen. Die Gemeinde ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Vielleicht kennt ihr das. Wobei ich den Eindruck habe, hiermit sind die von Jesus selbst berufenen Apostel gemeint. Nicht irgendwelche, die in späterer Zeit in eigener Autorität auftreten. Denn wir müssen uns da ja immer die Frage stellen, ja, wodurch wurden die denn wirklich berufen? Paulus nimmt hier für sich in Anspruch, von Jesus selbst berufen zu sein. Und wir lesen, als nämlich der Judas gestorben war, der hatte sich ja das Leben genommen, nachdem er Jesus verraten hatte, aus Verzweiflung über seine Tat. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 21 und 22. Apostelgeschichte 1, Vers 21 und 22. Da sind nämlich die Jünger zusammengekommen und haben gesagt, wir brauchen auch noch einen 12. Apostel. Und da werden dann Kriterien genannt, die dafür ausschlaggebend sind, wann überhaupt jemand Apostel werden kann. Und da lesen wir dann, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes bis an den Tag, der er von uns hinaus weggenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias, und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Da geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Deutlich wird, Apostel an dieser Stelle, denn vorher wird auch dieses Apostel speziell noch erwähnt, Apostel kann eigentlich nur derjenige sein, der Augen und Ohren Zeuge Jesu gewesen war, der mit dabei gewesen ist. Denn das war ja ihr Auftrag gewesen, von dem, was sie erlebt haben, zu berichten. Ja, jeder Christ soll natürlich von Jesus weitersagen, aber die konnten nicht unmittelbar von ihm berufen. Hier kommt einer zu diesen 12 Aposteln dazu. Ob das nun ganz richtig gewesen ist, wie sie da entschieden haben, das ist noch dahingestellt, denn da steht ja nicht, dass sie das im Auftrag Gottes getan haben. Da steht nicht, Gott hat ihnen deutlich gemacht, jetzt müsst ihr einen neuen Apostel suchen. Sie suchen dann manche Theologen, und das ist nicht ganz fernliegend, sagen, wahrscheinlich war der eigentliche 12. war Paulus. Und der kommt ja später noch, denn Paulus wird ja, so wie er das selbst sagt, als Spätgeburt der Apostel, so nennt er sich ja. Also als der Letzte wird er noch berufen vor Damaskus, indem ihm Jesus erscheint und ihn dann persönlich auch beruft. Und hier wird ja erwähnt, er muss Zeuge Jesu sein. Ich denke, wir können davon ausgehen, ich habe es gerade schon erwähnt, dass auch Paulus Zeuge Jesu ist, nur zu dem Zeitpunkt war er noch kein gläubiger Christ, sondern Christenverfolger. Wir wissen ja schon, dass er in der ersten Gemeinde beim Stephanus dabei war, dass auf sein Betreiben hin der Stephanus umgebracht und gesteinigt worden ist. Und ja, dann da eben noch auf die Kleider der Leute aufpassen, die das dann ausführen. Wir wissen, dass er bei Gamaliel, zu den Füßen des Gamaliels, jahrelang in Jerusalem studiert hat. Das war alles zu der Zeit, als die Jünger und auch als Jesus da gewesen war. Also Jesus war ein Augen-Ohren-Zeuge gewesen. Paulus war das, der Augen-Ohren-Zeuge Jesu. Und dann wird er später direkt von Jesus berufen und hat diesen Auftrag. Danach lesen wir von Aposteln erstmal gar nichts mehr. Also auch in der Urgemeinde des Ende des ersten und bis ins zweite Jahrhundert hinein, bis ins dritte Jahrhundert hinein, gibt es diese Apostel als Amtsbezeichnung nicht mehr. Das, was es gibt, sind dann die Prediger, die Bischöfe, die Hirten, die Diakone, die all diese Ämter, die haben wir dabei, aber das Apostelamt nicht. Und wenn Paulus sagt, dass auf die Grundlage der Propheten und der Apostel die Gemeinde aufgebaut ist, dann meint er nicht irgendwelche Apostel. Sonst können wir ja sagen, okay, dann bauen wir auf die apostolischen Apostel. Nein, eben nicht. Sondern da sind die gemeint, die von Jesus berufen worden sind, auf die sind wir aufgebaut. Genauso auch wie von Petrus gesagt wird, du bist der Felsen, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Da ist ja nicht irgendein Nachfolger von Petrus gemeint, da ist der Petrus selbst mit gemeint. Du bist der Anfang, durch dich will ich die Gemeinde entstehen lassen. Und genau das passiert ja zum Pfingstfest. Und genauso auch hier sind wir heute natürlich auch auf die Apostel aufgebaut. Denn deren Lehre ist doch all das, was wir im Neuen Testament lesen. Das waren ja zum allergrößten Teil die Apostel Jesu, die dort geschrieben haben und die uns das überliefert haben. Und darauf sollen wir aufbauen. Also das, was die Propheten des Alten Testaments überliefert haben und das, was die Apostel im Neuen Testament überliefert haben. Dann erwähnt er hier noch einmal besonders, dass er ja berufen worden ist. Da steht nach dem Befehl Gottes. Also er ist Apostel, damit meint er ja, er ist Apostel nicht nach eigener Überlegung. Dass er eines Tages gedacht hat, das ist doch auch mal ein schöner Job. Werde ich mal Apostel? Wo kann man sich da bewerben? Wo kann man eine Ausbildung machen? Sondern er beruft sich darauf, das ist direkt durch Berufung Gottes. Das habe ich mir so nicht selbst ausgesucht. Wo lesen wir das? Zum Beispiel Apostelgeschichte 22 ab Vers 10. Wir finden es ja mehrfach in der Apostelgeschichte, diese Berufung, die Paulus von Gott erlebt hat. Dann spricht er noch davon, dass dieser Gott, der ihn berufen hat, unser Retter ist. Da sagt er ja, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, also nicht eigenständig, unseres Retters. Dass Gott Retter genannt wird, das finden wir auch schon im Alten Testament, zum Beispiel im Psalm 24, Vers 5. Allerdings ist das mehr, Gott wird als Retter des ganzen Volkes oder der gesamten Bevölkerung angesprochen. Im Neuen Testament und insbesondere bei Paulus finden wir dann, dass Gott Retter von einzelnen Menschen ist, dass er dein Retter sein kann oder schon geworden ist dabei. Hier also etwas Besonderes, Individuelles, das ist etwas Neues, was dazu kommt. Und Retter, Soter, das war damals, also Soter, der griechische Begriff damals, so wurden zur Zeit des Neuen Testaments auch siegreiche Feldherren bezeichnet. So wurde der griechische Heilgott Äskulap bezeichnet. Also das war nicht ganz exklusiv. Dieses Retten meint, jemand ist in irgendeiner Todesgefahr und dann kommt ein anderer und rettet ihn da heraus, wie der Feldherr. Das Land wird angegriffen und jetzt würde das ganze Land erobert, wenn nicht der Feldherr kommt und das Land befreit. Und dieser Heilgott wurde so bezeichnet, weil man zu ihm gebetet hat, wenn nichts mehr weiterhalf, wenn man todkrank war, dass man sich dann an den Äskulap wandte und von ihm Heilung erwartete im körperlichen Sinne. Und dieser Begriff wird hier auf Gott angewandt. Gott ist derjenige, so könnten wir übersetzen, der uns in großer Notlage, wo nichts anderes mehr hilft, Rettung bringt, Heil bringt. Jetzt natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Ich glaube, zuallererst ist damit nicht irgendwelche, sind die nicht irdische Probleme mit gemeint. Denn diese irdischen Probleme, mit denen können wir natürlich auch zu Gott kommen, ganz klar. Aber das, was wir auch noch im Verlauf des Briefes lesen werden, ist, dass das Wesentliche, worauf Gott abzielt, ist unsere innere Rettung. Unsere Rettung von der Gottverlassenheit, von der Sünde, von der Trennung von Gott. Da will er uns retten, da will er uns befreien. Und das nennt er hier als Titel Gottes, und zwar als ersten Titel, den er hier erwähnt. Das bedeutet, er geht davon aus, die Hauptperspektive, die wir auf Gott haben sollen, ist, er ist unser Retter. Unser Retter, er hat uns unsere Schuld und Sünde vergeben. Deshalb können wir wieder Zugang zu ihm finden. Und dann sagt er, und des Herrn Jesus Christus. Hier ist so eine kleine Andeutung auf das, was wir heute Trinität nennen, mit drin. Dass er nämlich Gott, den Vater, der hier als Retter angesprochen wird, und Jesus Christus auf eine Stufe stellt. Denn er sagt, ich bin berufen durch den einen und den anderen. Also Apostel Christi auf den Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus. Also das heißt, die beiden stehen dahinter, die beiden haben mich berufen. Und scheinbar nimmt er das, wo er berufen worden ist, wo Jesus ihm erschien, als beides. Da sagt er, Gott hat mich berufen und Jesus hat mich berufen. Also hier ist schon ganz klar, an dieser Stelle, wie an vielen anderen auch, das wird von Paulus nicht total unterschieden. Da ist nicht Gott im Himmel und Jesus ist irgendein Mensch, der berufen worden ist, wie uns das ja zum Beispiel andere Sekten nahebringen wollen. Wenn ihr mal mit Zeugen Jehovas diskutiert habt, dann werdet ihr gemerkt haben, für die Zeugen Jehovas ist Jesus nur ein ganz normaler Mensch, der dann sich besonders bewährt hat und deshalb von Jesus, von Gott eine besondere Stellung bekommen hat, aber er ist nicht Gott, er steht auch nicht Gott an selber Stelle. Und hier merken wir, hier stellt Paulus nur allein sein Grußwort, den Vater und den Sohn, auf eine Stelle. Das ist also bei ihm hier gleich. So erwähnt er auch, dass Christus ist unsere Hoffnung. Das ist, finden wir in anderen Bibelversen, wie in Epheser 1, Vers 18, auch in folgender Weise ausgedrückt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da wird sich das ähnlich ausgedrückt. Anders finden wir das in Kolosser 1, Vers 27. Auch da in ganz ähnlicher Weise ausgedrückt. Und jetzt wäre die Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Hoffnung brauchen wir, wenn wir in die Zukunft schauen. Hoffnung brauchen wir insbesondere dann, wenn in der Zukunft irgendetwas unsicher ist. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, wie es weitergeht, dann bauen wir auf Hoffnung. Das, was wir in der Gegenwart haben, da hoffen wir meistens nicht darauf. Also, wenn du mit einem vollen Teller beim Abendessen bist, dann sagst du nicht, ich hoffe, auf meinem Teller ist etwas. Sondern sagst du, der Teller ist voll und da kann ich jetzt essen. Du könntest jetzt sagen, ich hoffe, dass es morgen früh wieder etwas zu essen geben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber hundertprozentig nicht. Könnte ja sein, dass die Küche abbrennt in der Nacht oder so. Will ich ja nicht hoffen, aber wäre ja möglich, rein theoretisch. Oder es wäre möglich, dass du morgen krank im Bett liegst, nichts essen kannst. Also das alles, was die Zukunft angeht und was unsicher ist. Dafür brauchen wir Hoffnung. Und wenn hier steht, Jesus ist unsere Hoffnung, dann bedeutet das, unsere Zukunft, wenn wir sie jetzt mal ohne Gott und Jesus anschauen, hat gewisse Unsicherheitsfaktoren. Aber das, worauf wir hoffen sollen, worauf wir bauen sollen, was unsere Zukunft angeht, das soll Jesus sein an dieser Stelle. Und jetzt wäre die Frage, was ist denn möglicherweise unsicher, was unsere Zukunft betrifft? Also warum brauchen wir Hoffnung? Warum sagt Paulus hier, dass Jesus unsere Hoffnung sein soll? Natürlich könnte ich jetzt zu sprechen kommen auf unsere Sünde und Schuld. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber ich glaube, dass das auch ganz irdisch aussehen kann. Also wenn ihr nur mal so Meldungen, Diskussionen der letzten Monate anschaut, dann ist da diese Ölpest in der Karibik zum Beispiel, wo man ja bis heute noch nicht weiß, welche Auswirkungen das hat. Jetzt ist man froh, dass man das etwas gebremst hat. Aber über Wochen hinweg sind da ja Millionen von Tonnen Erdöl ausgetreten. Schön jetzt durchgemixt in der Karibik. Man weiß noch nicht, wie viele Fische da abgestorben sind. Und wenn ihr nur mal, es gibt ja habt ihr vielleicht mal gesehen, solche Hinweise für Umweltschutz, wo dann gesagt wird, pass auf, wenn dein Auto einmal tropft da. Ne? Und dann wird gesagt, ein Tropfen verseucht wie viel? 1000 Liter? 1 Million, sagst du sogar. Ein Liter. Ja, und jetzt rechnet das mal hoch, wie viel Millionen Tonnen da jetzt ins Meer geflossen sind. Also ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber möglicherweise werdet ihr damit alle Ozeane vergiften können, wenn man nur schon umrührt und wenn das nicht irgendwie ausgesondert wird. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber es sind ja immens viel. Man spricht ja von der größten Ölverseuchung, die es mir gegeben hat. Auswirkungen noch unbekannt. Also da kann man Hoffnung brauchen. Hoffnung darauf, dass Gott die Sache nicht entgleitet. Oder ihr seht die Überbevölkerung der Welt, wo es in bestimmten Ländern der Welt, ja Deutschland gehört nicht dazu, immer mehr Menschen gibt. Wie wird das in der Zukunft aussehen? Vielleicht habt ihr die Wirtschaftskrise noch nicht vergessen, über die man ja lange gezittert und gebangt hat, gesagt, das sei die schwerste Wirtschaftskrise seit 1930, Auswirkungen auch noch unbekannt. Auch da kann man unsicher werden. Vielleicht habt ihr manche Unsicherheiten auch im eigenen Leben erfahren, wo ihr irgendeine Krankheitsdiagnose bekommen habt, mit unbekanntem Ausgang. Wo vielleicht euer Arbeitgeber euch gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich dich noch im halben Jahr beschäftigen kann. Vielleicht habt ihr Kinder, wo ihr Hoffnung braucht, weil ihr nicht genau seht, wie geht das mit denen weiter. Die leben und handeln momentan vielleicht nicht gerade so, wie ihr euch das gewünscht habt. Das sind alles solche Situationen aus dem persönlichen eigenen Leben, wie aus der Umwelt, in der wir leben, politische, wirtschaftliche, ökologische, wo wir Hoffnung brauchen. Und das ist ja keine blinde Hoffnung, sondern wir als Christen glauben ja wirklich, dass Jesus die Welt in der Hand hat, dass er eingreifen wird, dass er zu seinem Versprechen stehen wird, was Gott gesagt hat, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte und Sommer und Winter, bis Gott es sagt, trotz aller Eingriffe, die Menschen dabei haben. Und das ist Jesus ganz konkret, der die Welt in seiner Hand hat, der unser Leben in seiner Hand hat, der das Leben unserer Kinder, unseres Staates in seiner Hand hat. Und so, da sollen wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Also das heißt nicht auf unsichere Sachen, wo wir sagen, ich habe die Sache ja in der Hand oder ich habe schon genügend vorgesorgt, ich habe genügend Versicherungen abgeschlossen. Alles klar, dann hoffst du auf die Versicherungen. Du hoffst auf deine eigenen Fähigkeiten oder was weiß ich. Hier soll gesagt werden, und das wird ja ganz konkret, deine Hoffnung soll eigentlich Jesus Christus sein, und zwar in allem. Was ja nicht heißt, dass du dich irgendwo zurücklehnen sollst und sagst, ach, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das ist kein Wort für Faulpelze, sondern das ist ein Wort für die Leute, die sich viele Sorgen machen, die die Probleme sehen, die auch da sind, also nicht die sie erfinden, aber die dann auch merken, ich komme da an meine Grenze und alle anderen Menschen kommen auch an die Grenze. Eigentlich muss ich mein Vertrauen auf Gott setzen. Also hier von Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, ein echtes Kind im Glauben, also jetzt spricht er ihn noch besonders an mit dem mein echtes Kind. Was meint er damit? In Wirklichkeit ist er ja nicht der Sohn von Paulus. Paulus war ja unverheiratet. Mein echtes meint wie so viel wie naja, mein wahres, mein wirkliches, er meint hier aber geistiges Kind dabei. Denn Paulus war der engste, Timotheus war der engste Mitarbeiter des Paulus gewesen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 16, Vers 1, wo er ihn beruft, wo er ihn auch schon als Kind nennt. In 1. Korinther 4, Vers 17, da wird er nochmal erwähnt, auch als sein wahres Kind genannt. Er ist sein Lieblingsschüler. Mit keinem anderen steht er in so inniger Verbindung. Echtes Kind könnte auch so viel bedeuten, wie du, dass er ihm Mut zusprechen will. Du bist vollwertig. Später in dem Brief sagt er ihn auch, niemand verachte dich deiner Jugend wegen. Scheinbar gab es Leute, die den Timotheus angegriffen haben. Und hier sagt er, du bist mein echtes Kind. Echt könnte sich auch darauf beziehen, dass Paulus nach damaligen jüdischen Vorstellungen nicht so ganz als vollwertiger Jude galt. Und ein Großteil der Christen der damaligen Zeit waren ja Judenchristen. Und dass er von denen beargwöhnt worden ist. Warum? Weil seine Mutter war Jüdin und sein Vater war Grieche. Und das war aus Sicht der Juden schon beargwöhnenswert. Seine Mutter, die wird uns auch noch vorgestellt, im 2. Timotheus 1, Vers 5, also im zweiten Brief, die kommt aus Lystra, er ist auch dort geboren. Seine Mutter ist Eunike, die Großmutter ist Lois, der Vater wird gar nicht erwähnt mit Namen. Nicht, weil er verachtet wird, sondern weil er jetzt für die Gemeinde keine Rolle spielt. Möglicherweise war er gar nicht gläubig, war zu diesem Zeitpunkt, als der Timotheus zu Paulus kommt, schon tot. Auch das wäre dabei möglich. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall kein näheres Wissen. Er war jedenfalls kein Jude gewesen. Und so wurde er von manchen Juden als weniger wert angesehen. Und so könnte es auch sein, dass Paulus hier ihm zusprechen will. Du bist mein echtes Kind. Egal, was andere von dir denken, ich stehe zu dir. Als Ermutigung für das, was dann im Weiteren kommt. Der Timotheus wird übrigens häufiger als Mitarbeiter des Paulus erwähnt und auch häufiger als sein Bote geschickt. Als Paulus in Athen ist, da schickte er den Timotheus als Boten nach Mazedonien und Korinth, um den Streit dort zu schlichten, der in der Gemeinde in Korinth aufgeflammt ist. Später wird er nach Thessalonich genannt, um die Gemeinden dort zu beraten. Dann als Stellvertreter des Paulus ist er in Philippi und spricht dort mit den Gemeinden. Manchmal nimmt er einen Brief mit und überbringt ihn dort. Also er ist relativ viel für und mit dem Paulus unterwegs. Also mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir. Dieses Gnade und Friede, das finden wir relativ häufig in den Briefen des Paulus. Und Gnade, das ist auch das Wort, von dem Gnadengabe, also Gottesgabe, Charis kommt. Also alles, was Gott schenkt. Dann Barmherzigkeit. Gott hat Barmherzigkeit mit uns gezeigt, indem er uns nicht einfach laufen ließ, sondern uns immer wieder nachgegangen ist. Und der Friede, der genannt ist, das kommt, also die Gnade, das ist eigentlich der typische griechische Gruß, nicht? Charis, mit dem hat man sich gegrüßt damals. Und der typische jüdische Gruß war eben Shalom aus dem Hebräischen. Und deshalb diese beiden Begriffe, die kommen bei Paulus fast immer vor. Auf der einen Seite, weil er ja von griechischem Hintergrund ist, aus Tarsus. Auf der anderen Seite, weil er natürlich Jude ist und deshalb jüdisch denkt. Und das eine ist eben der, also Gott segne dich, Gott gebe dir seine Gnade. Und das andere ist, du mögest den Frieden Gottes haben. Und mit Friede ist gemeint dieses vollumfassende, also das, wenn du alles hast, was du eigentlich brauchst, der vollkommene Friede Gottes, so nach jüdischer Vorstellung, kann eigentlich erst in der Gegenwart Gottes da sein. Aber hier sollst du schon so einen Abglanz davon bekommen. Und das, was hier unüblich ist, was Paulus nicht in jedem Brief macht, ist, dass er dazwischen diesen Begriff Barmherzigkeit stellt. Also, dass Gott auch ein Gott der Barmherzigkeit ist, der uns Barmherzigkeit geben will. Jetzt können wir überlegen, warum. Ich habe den Eindruck, es sind zwei Gründe, die hier drin stecken. Auf der einen Seite will er hier schon ganz deutlich machen, dass eben Gott unser Retter ist, so wie er es im ersten Vers gesagt hat. Also Gott übt Barmherzigkeit mit uns. Das will er hier deutlich machen und das wünscht er dem Timotheus. Auf der anderen Seite, glaube ich, wünscht er dem Timotheus auch diese Barmherzigkeit für andere Menschen. Denn ein großer Teil des Timotheusbriefes, des ersten Timotheusbriefes, geht dann, gerade jetzt in den nächsten Versen, um die Irrlehrer. Um Leute, die die Gemeinde irregeführt haben. Und da ist es so, dass er ihnen Barmherzigkeit wünscht, geh mit denen streng um, wo es nötig ist, aber hab mit ihnen auch Barmherzigkeit, denn sie sollen zurückgewonnen werden. Ich glaube, das steckt hier auch mit drin. Sei mit dir von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Hier wird wieder Gott, dem Vater und Jesus Christus, der Herr, auf eine Stufe gestellt. Also hier auch wieder der Hinweis auf, dass sie gleichwertig sind. Und der Titel Vater ist ja auch etwas typisch Neutestamentliches. Im Alten Testament finden wir ganz wenige Hinweise, wo Gott als Vater gekennzeichnet wird. Und das ausschließlich da, wo er als Vater des Volkes Israel genannt wird. Hier ist er der individuelle Vater des einzelnen Gläubigen. Soweit zu den einleitenden Worten. Und dann haben wir den nächsten Abschnitt. Der geht dann von Vers 3 bis Vers 11. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremde Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzesgemäß anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst noch der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Paulus beginnt, Vers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest und so weiter. Also Ausgangsposition. Paulus war in Ephesus gewesen und ist dann abgereist auf seiner weiteren Missionsreise, um in Mazedonien zu predigen. Weil in Ephesus noch einige Dinge zu regeln war, hat er den Timotheus zurückgelassen und gibt ihm jetzt Anweisungen, wie er sich weiter dort zu verhalten hat. Und da wird uns als erstes gesagt, dass er gewisse Leute ermahnen soll. Wenn hier gewisse Leute steht, das klingt ja schon so ein bisschen ominös. Wir können uns die Frage stellen, ja, warum nennt er diese gewissen Leute denn dabei nicht? Ich habe den Eindruck, dass es sich auf Leute bezieht, die wir auch im weiteren Verlauf des ersten Timotheusbriefes dann noch erwähnt finden, wo Paulus nämlich schon darüber spricht, dass er die selbst auch ermahnen musste. Zum Beispiel Ende Kapitel 1, da steht in Vers 20, zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe. Was das mit dem Satan nun bedeutet, das werden wir hier jetzt nicht klären, das kommt ja später dran. Aber scheinbar gab es da einige, nur wenige Leute in der Gemeinde, die aber die ganze Gemeinde in Unruhe gebracht hat. Denn gewisse Leute, das heißt ja eine kleinere Gruppe. Da steht nicht von der Mehrzahl, auch nicht, dass es irgendwie eine ganze Gemeindespaltung ist. Und so erleben wir das heute häufig auch, dass die Leute, die in der Gemeinde Unruhe bringen, sind meistens einige wenige. Und das Wichtige ist, darauf Acht zu haben und dann die eben nicht zum Sprecher der Gesamtheit werden zu lassen. Und genau dafür wird er aufgerufen. Achte auf die ganz besonders, die Unruhe in die Gemeinde hineinbringen. Eben diese Irrlehrer. Hier werden zwei mit Namen genannt. Achte darauf. Warum? Weil sonst kann es sein, dass die ganze Gemeinde Schaden zufügen. Auf der anderen Seite, und auch das wird bei Timotheus im ersten Timotheusbrief deutlich, achte auf sie, weise sie zurecht, wie das kommt dann im Folgenden noch. Aber dann sollst du dich der eigentlichen Gemeindearbeit widmen. Denn mit diesen Irrlehrern, mit den Leuten, die Probleme in der Gemeinde machen, gibt es zwei Varianten, damit umzugehen. Und beide sind falsch. Die eine ist, man widmet ihnen gar keine Aufmerksamkeit. Sozusagen in der Hoffnung, das geht alles von selbst wieder in Ordnung. Warten wir nur ab und irgendwann wird sich das geben. Und das passiert meistens nicht. Sondern was machen diese Leute? Es wird im Folgenden auch noch erwähnt, was das dann für Leute sind. Zum Beispiel, dass die ja als Lehrer sich aufspielen. Da steht eben, sie wollen Lehrer sein. Vers 7, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen. Also das heißt, die sind öffentlich aufgetreten. Die haben gesagt, Gott hat mir gesagt, ich habe das erkannt. Die sind ja nicht still und ruhig mit ihrer Lehre. Sondern die werben damit und die ziehen andere Leute mit sich. Und wenn du als Gemeindeleiter nicht dabei aufpasst oder als Verantwortlicher, dann kann es sein, dass ein großer Teil der Gemeinde irgendwann dabei abwandert oder irregeführt ist. Also eine falsche Verhaltensweise ist, die Sache einfach nicht zu beachten und zu hoffen, das geht alles von selbst vorbei. Die andere Gefahr ist, dieser Gruppe zu viel Aufmerksamkeit zu widmen, dass man sich nur noch auf sie konzentriert. wochenlang, monatelang sich immer nur mit diesen Menschen trifft und mit ihnen diskutiert und nicht auch mal merkt, wo ein Punkt gesetzt werden muss und sagt, jetzt ist alles gesagt, jetzt ist Schluss. Denn manche der Irrlehrer nutzen das auch bewusst, um alle Kräfte, die in der Gemeinde sind, zu binden. Und du kannst dich gar nicht mehr der guten Lehre widmen, das, was du eigentlich weitergeben sollst für den Rest der Gemeinde. Dann widmest du alle Zeit, die du hast, vielleicht 10% der Gemeinde oder noch weniger, und die anderen 90% der Gemeinde, die gehen leer aus. Und das ist genauso falsch. Das, was Paulus hier deutlich macht, ist, zeig denen, wo es lang geht, und das auch deutlich, und dann widme dich wieder der Aufgabe, die du in der Gemeinde haben sollst. Es scheint so, als ob diese Leute dann auch ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Also eine Art Gemeindezucht stattfindet. Denn auch wenn wir nicht im Detail wissen, was nun heißt, sie dem Satan übergeben, das scheint deutlich zu sein. Wenn jemand Gemeindemitglied ist und in der Nähe Gottes ist, dann kann er nicht dem Satan übergeben werden. Sondern hier sind scheinbar Leute, die von der Gemeinde abgeschnitten werden, rausgestellt werden. Und zwar zu ihrer eigenen Korrektur, wie auch zum Schutz der Gemeinde. Ganz Ähnliches lesen wir am Anfang des 2. Korintherbriefes, als Paulus mich dort auch einige Irrlehrer unter Gemeindezucht stellt und ihn dann hinterher aber sagt, gerade im 2. Korintherbrief, jetzt haben die eingesehen, dass es falsch war, jetzt haben die bereut, jetzt nehmt sie auch wieder mit Liebe auf. Da wird dann das Ziel jeder Gemeindezucht deutlich gemacht, dass es eben nicht darin ist, den anderen zu bestrafen, sondern ihn nach Möglichkeit zur Umkehr zu rufen. Also, was soll er tun? Er soll gewissen Leuten gebieten. Dieser Begriff gebieten ist eigentlich ein militärischer Begriff. Das heißt, so wie der Offizier irgendwo im Militär sagt, los, Angriff, Marsch oder irgendwie so etwas. Das heißt, das, was Paulus hier sagt, du sollst mit denen nicht lange rumdiskutieren, weil er nämlich weiß, dass diese selbsternannten Lehrer, die diskutieren in Klos und diskutieren nicht unter den Tisch. Sondern da sollst du auftreten, du hast die Autorität von Gott, jetzt nutze sie auch und sag ihnen, schweig. Und dann sagen sie, aber ich wollte doch noch sagen, schweig. Ich habe schon alles angehört, die Sache ist falsch, also entweder schweigen oder gehen. Das heißt ja nicht gleich zu Anfang. Paulus kannte die ja scheinbar schon, er hatte selbst mit denen zu tun gehabt. Aber irgendwann muss man sagen, Schluss, jetzt ist vorbei. Keine Diskussion, militärischer Begriff, jetzt einschreiten dabei. Manchmal ist es nämlich auch so, dass diese Leute eben, ich sage, immer diskutieren, das ist jetzt keine Anweisung für Machtmenschen. Also man muss hier immer aufpassen, dass Leute, die in der Bibel lesen, nicht gerade das hören, was sie nicht hören sollten. Also es gibt manche, ich weiß nicht, von euch vielleicht auch, das sind solche Machtmenschen, die das gerne lesen, sagen, oh, genauso mache ich das bei der nächsten Gemeindesitzung. Sobald einer Piep sagt, dann sage ich, schweig, ich habe hier zu sagen. Also für dich ist das dann nicht gemeint, wenn du solch ein Typ bist dabei. Nein, da sollst du eher lernen, mit anderen zurechtzukommen, auch auf andere zu hören. Nein, hier ist es gemeint mit den eindeutig auch als solchen identifizierten Irrlehrern, die keine Verantwortung in der Gemeinde haben, also zumindest keine Leitungsverantwortung, sondern die einfach Unruhe stiften, die falsche Lehren verbreiten. Zu denen sollst du so sagen. Aber das ist keine Aufforderung für Machtmissbrauch in der Kirche oder in der Gemeinde. Das nicht. Das gibt es nämlich auch. Also wo man einfach jede Diskussion im Keim ersticken will, das ist damit nicht gemeint. Aber eben, wenn es hier um Irrlehrer geht. Was sollen sie nicht tun? Also was werden sie ermahnt? Keine fremden Lehren zu verbreiten. Was ist hier wohl mit fremden Lehren gemeint? Das heißt, keine Lehren entsprechend der Lehre Jesu. Ähnliche Ermahnungen finden wir dann nochmal im Kapitel 6, Vers 3. Könnt ihr mit mir auch aufschlagen, 6, Vers 3. Da lesen wir dann nämlich, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen, versteht doch nichts und so weiter. Also das heißt, da geht es nochmal um dieselben Irrlehrer. Da wird dann deutlich gemacht, was eben diese fremde Lehre ist. Die fremde Lehre ist eben nicht die Lehre entsprechend der gesunden Worte Jesu Christi. Das ist die fremde, die andersartige. Die treten also auf und verkünden irgendwelche Lehren, die mit der Bibel nichts zu tun haben, die sich aber dann doch fromm anhören. Und das ist ja gerade die Gefahr der Irrlehrer. Wenn die jetzt von vornherein gleich vollkommen absurde Sachen reden würden, dann würden sie wahrscheinlich auch noch ein paar Anhänger finden, aber nicht so viele. Die Gefahr der Irrlehrer ist gerade, dass sie fromm reden, dass vieles sogar gut ist und richtig ist, aber dass es im Kern eine fremde, eine andere Lehre ist, die nicht mit Jesus übereinstimmt. Und sich auch nicht mit, also das, was sie nicht tun sollen, aber was sie dann eben machen, diese Irrlehrer, also sie verbreiten eine fremde Lehre, in Vers 4, und sich nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen. Das wollen sie auch nicht tun. Also die haben eine fremde Lehre und die wird etwas näher beschrieben noch, nämlich darin sind viele Legenden. Was kann damit gemeint sein? Es könnten Leute sein, die mehr aus dem griechischen Hintergrund kommen. Und da wisst ihr ja, dass es im griechischen Hintergrund lauter Legenden über die Göttergeschichten gegeben hat. Was der eine Gott getan hat und der andere. Und dass man das zum Teil auch auf Jesus angewandt hat. Wir wissen, dass es solche Strömungen gab, zum Beispiel in der Gnosis. Die Gnosis ist eine Art frühchristliche Esoterik, die Elemente der Bibel und der Lehre Jesu aufgenommen hat, die dann aber ausgeweitet hat mit vielen Details und Einzelheiten, die wir heute in den sogenannten apokryphen Evangelien lesen können. Zumindest in einigen von denen. Denn die sind ja nicht in der Gemeinde entstanden, sondern die sind in dieser sektiererischen Strömung der Gnosis entstanden. Die allermeisten, zumindest in dieser apokryphen Evangelie. Und da könnte er sich darauf beziehen. Also Legenden mit Geschichten, die man frei erfindet, ist damit ja gemeint. Darüber hinaus gab es insbesondere im Judentum eine intensive Beschäftigung mit den Geschlechtsregistern. Wir finden ja im Alten Testament zahlreiche Geschlechtsregister und die waren vielen Menschen zu einfach. Und deshalb haben sie, wie Paulus unter anderem auch in Titus 1, Vers 14 schreibt, darüber spekuliert. Bis heute gibt es diese Gruppierung in der Kabbala, die ja erst im späteren Mittelalter entstanden ist, im Judentum, aber wo man dann den einzelnen Aussagen der Bibel, insbesondere auch den Geschlechtsregistern, bestimmte Bedeutungen beimisst. Da sagt man, das war nicht nur diese Person, sondern jetzt müssen wir ganz genau hinschauen, was dieses Wort bedeutet. Und die einzelnen Worte, die darin stehen, die sagen etwas über den Aufbau des Universums oder da sind dann Geister oder Götter mit gemeint, in verschlüsselter Form. Natürlich, dann kommen häufig noch Zahlenspekulationen damit hinein. Und diese Ideen findet man zum Beispiel in der Kabbala, aber auch in der Gnosis, wo man versucht, die Gnosis, das heißt ja zu Deutsch Erkenntnis, die haben gesagt, der normale Bibelleser, der sieht nur oberflächlich, was in der Bibel drin steht. Aber der Bibelleser, der die tiefe Erkenntnis hat, wie sie selbst, der erkennt die eigentliche Bedeutung hinter dem, was da steht. Vor ein paar Jahren gab es das Buch, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal in der Hand gehabt, der Bibelcode. Da ging es um solche Sachen. Da wurde dann auf gloriose Art und Weise gezeigt, wie die Bibel jedes Ereignis der Zukunft vorhersagt. Und der Vergangenheit natürlich auch. Oder wir müssten umgekehrt sagen, der Vergangenheit und der Zukunft vielleicht. Denn dieses Buch, geschrieben von einem jüdischen Journalisten, der hatte dann also alle hebräischen Buchstaben nacheinander aufgereiht und dann mit Computersystemen, da so wie Art Scrabble, nicht, dann irgendwelche Worte und Namen und Daten rausgeholt. Und dann hat er alle Ereignisse der Vergangenheit irgendwo wiedergefunden. Jedes Datum, jeden Präsidenten und alles Mögliche. Das einzige Problem war nur, alle Voraussagen, die er für die Zukunft gemacht hat, die stimmten nicht, was wir heute wissen. Er hat dann noch eine zweite Auflage des Buches herausgegeben, einige Fehler korrigiert, aber dann stimmte es wieder nur bis zu dem Auflagezeitpunkt der zweiten Auflage. Und was dann die Zukunft angeht, stimmte wieder nicht. Von daher, das geht eben nicht. In der Vergangenheit kannst du immer, wenn du irgendwie drehst, alles Mögliche finden. Da kannst du Geschlechtsregister nehmen und dann liest du sie halt von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne oder du nimmst mal einen Querschnitt oder von oben nach unten und irgendwie kommt dann irgendwas dabei heraus, was auch irgendwas bedeutet, nur eben was in der Gemeinde vollkommen sinnlos ist. Und vielleicht hast du solche Leute in der Gemeinde auch schon mal gehabt, die so irgendwie ihr kleines Lieblingshobby haben. Und die machen das so ähnlich. Sei es nun mit den Geschlechtsregistern oder sonst irgendeinem Lieblingshobby, was sie haben. Also ich erinnere mich, ich war mal in der Gemeinde Mitglied gewesen, da hatte einer so ein Lieblingshobby, jedes Detail aus der Offenbarung deuten zu wollen. Und der konnte sich stundenlang, wochenlang damit beschäftigen, wer der Gog von Magog nun ist. Und er wusste das natürlich immer hundertprozentig genau. Und da konnte er immer noch zig Bibelverse nennen. Welche Bedeutung hat das für das Leben? Gar keine. Aber es ist irgendwie spannend. Ne? Ja, oder was weiß ich, was es da für Lieblingshobbys gibt. Es gibt da das Lieblingshobby, dass Leute sich dann ausmalen, wie es denn vor der Welt gewesen ist, bevor Gott sie geschaffen hat. Auch spannend. Da gibt es zum Beispiel ganze Ideen von den sogenannten Präadamiten. Habt ihr das schon mal gehört? Dass es nämlich Menschen gegeben haben soll vor Adam. Ja, und wie kommt man darauf? Da steht doch, und Gott schuf Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und da sagen sie, wüst und leer, und Gott ist doch nicht wüst, sondern Gott ist doch ein Gott der Ordnung. Wobei auch das ja nicht ganz so stimmt, wie das da zitiert wird, aber jedenfalls Gott sei ein Gott der Ordnung. Also muss doch schon vorher eine perfekte Welt existiert haben und natürlich auch mit Menschen und so weiter. Und die sind dann zwischenzeitlich alle gestorben, also alles zwischen Genesis 1, Vers 1 und Genesis 1, Vers 2. Da war eine ganze Welt und einen ganzen Sündenfall und das waren die Präadamiten und danach kommt dann eben die Schöpfung, wie sie heute haben. Spannend, oder? Wer sagt uns, ob das stimmt? Naja, in der Bibel lesen wir nicht so viel darüber, aber man kann trefflich spekulieren. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Wenn das gerade euer Lieblingshobby ist, seid mir nicht böse. Ich will weder euch aufs Korn nehmen noch sonst irgendetwas. Wir können dann gelegentlich darüber diskutieren und feststellen, wie die gelebt haben und so weiter und wann nun die Endzeit ist und wer der Gog ist von Magog. Können wir gerne tun, aber ich habe den Eindruck, dass das immer wieder bei Christen, solche und ähnliche Dinge, ein zu großes Übergewicht bekommt. Das heißt, das sind irgendwelche persönlichen Überlegungen, die eigentlich für die Gemeinde gar nicht relevant sind, selbst bei Dingen, von denen man nicht eindeutig sagen kann, dass die richtig oder falsch sind. Und das wird hier wird ein Beispiel genommen, die Legenden, also irgendwelche Göttergeschichten erfinden oder eben aus den Geschlechtsregistern noch irgendwelche Details rauslesen, die sonst kein Mensch weiß. Und was sagt Paulus, warum soll man das nicht machen? Er sagt ja erstmal, weil es nicht die Lehre Jesu ist, der sich damit nämlich nicht beschäftigt hat. Zweitens, Vers 4, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das heißt, hier klingt für Paulus so ein bisschen Pragmatismus durch, so könnte man das ja verstehen. Und ich habe den Eindruck, in bestimmter Hinsicht ist die Bibel positiv pragmatisch. Durch das könnte man ja sagen, ja, aber wenn das die Wahrheit ist, wenn da wirklich was in den Geschlechtsregistern drinsteht, was bisher noch keiner erkannt hat. Können wir sagen, ja, schreib eine Doktorarbeit darüber, ist toll. Diese Doktorarbeit wird sowieso kaum jemand lesen. Die verstaubt dann in irgendeinem Schrank, aber du störst wenigstens keinen anderen damit. Ja, denn das war ja scheinbar das Problem. Die haben da rumdiskutiert und was hat es gebracht? Unruhe in der Gemeinde, sonst nichts. Da sagt er, was machen diese Sachen? Die bringen Streitfragen hervor. Da, wo die Gemeinde sich sonst einig sein könnte, plötzlich zerspaltest du die an irgendeinem Detail, an dem du rumstreitest. Und so etwas gibt es ja bis heute. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal in anderen Gemeinden unterwegs seid. Ich bin das ja. Und manchmal ist das zum Haare ausraufen über das, wo Gemeinden alle streiten können. Also neulich war ich in einem intensiven Gespräch darüber, wie das mit dem heiligen Kuss der Liebe ist. Ja. Und da war große Diskussion und so, ja, warum Paulus ja in zwei Briefen, zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, ganz am Ende, nicht, da steht ja, und grüßt ein Lander mit dem heiligen Kuss der Liebe. Naja, und dann gab es in der Gemeinde eben den Streitpunkt, ist das nun symbolisch gemeint oder wörtlich gemeint? Und die einen haben fest darüber gekämpft, das ist in keinem Fall wörtlich gemeint, weil das wäre ja unmoralisch, wenn die sich da alle gegenseitig abschmatzen. Nicht? Das geht ja nicht. Also muss das symbolisch gemeint sein. Und die anderen sagen, nein, gerade das ist doch ein Ausdruck der besonderen Innigkeit und Liebe und so. Und da kannst du trefflich drüber streiten. Also wenn ihr das wollt, wenn ihr Streit vermisst, wir können das auch gerne hier nochmal machen. Ich lade euch dann ein. So, dann machen wir Pro und Contra und die einen für die eine Seite, die andere für die andere. Und dann können wir richtig darüber kämpfen und so. Und am Ende uns dann umarmen und einen Kuss geben. Ja, nee, das geht ja nicht. Denn die einen meinen ja, das sei jetzt nur symbolisch. Also die einen küssen symbolisch und die anderen richtig. Ja, ich dann da war. Ja. Oder in einer anderen Gemeinde, ich weiß nicht, wo ihr da mal, wie ihr das kennt, in einer anderen Gemeinde war ich mal gewesen und da war ein großer Streit darüber, ob man beim Abendmahl Wein oder Saft nimmt. Und diese Gemeinde war, ich glaube, die war sogar daran, dass einige sich abgespalten haben, weggegangen sind. Und diese Frage ist natürlich durchaus wichtig. Ich habe da auch meine Überzeugung. Aber ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, dass man da einen riesen Gemeindestreit draus machen sollte. Über manche Sachen, da lohnt es sich auch zu streiten. Aber das sind die Wichtigen, das sind die Basics im christlichen Glauben, die darf man nicht einfach über Bord werfen. Zu sagen, och, du betest halt zu Buddha, ich bete halt zu Jesus, mach doch nichts. Komm, gestalten wir unseren Gottesdienst ein bisschen um. Nicht? Mal ein paar Mantras singen und so. Und ja, das ist jetzt kein Witz. Also das gibt es tatsächlich. In deutschen evangelikalen Freikirchen gibt es so etwas. Ja, ja, natürlich. Also ich habe selbst solche Leute getroffen dabei. Also da muss man aber wirklich kämpfen, denke ich. Da muss man kämpfen, da geht es um den Kern. Da geht es darum, ist Gott nun Gott? Gibt es verschiedene Wege zu Gott oder nicht? Da muss man kämpfen. Aber bei anderen Sachen, da sollte man sie auf die richtige Stellung, sollte man sie da drin haben. Also, die mehr Streitfragen hervorrufen als göttliche Erbauung im Glauben. Das bedeutet doch auch, dass die eigentliche Aufgabe, die wir alle in der Gemeinde haben, ist nämlich das Zweite, dass wir für die göttliche Erbauung im Glauben in der Gemeinde sorgen. Und wie wir das tun, das erwähnt Paulus später noch. Aber wir sollen nicht unsere Privathobbys frönen, unsere persönlichen intensiven Erkenntnisse, wenn wir sie denn wirklich haben, die in den Mittelpunkt stellen, sondern zur Erbauung der Gemeinde sind die Ältesten da und nicht und die Gemeindeleitung nicht für das andere. Denn hier steht ja, die Erbauung des Glaubens, das Endziel des Gebotes, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Denn diese Gruppe, die dort gelehrt hat, und Paulus bezieht sich später noch darauf, die haben scheinbar auch das Gesetz des Alten Testaments missinterpretiert. Wir wissen ja, dass es das in der frühen Gemeinde häufig gab. Leute, die gemeint haben, jetzt musst du noch irgendwelche Gebote einhalten, um dann gerettet zu werden. Und davon warnt Paulus an dieser Stelle. Es geht nicht darum, um irgendwelche Gebote einzuhalten, sondern was ist der Zweck des Gebotes? Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Ziel dabei. Die Liebe in unserem Leben. Aber warum jetzt auch nicht die Liebe, wie sie manche meinen? Da, wo man sich liebt, ist alles in Ordnung. Das wird ja heute manchmal auch argumentiert. Also was weiß ich, dass jemand, der ist nicht verheiratet, wir lieben uns doch, das ist von Gott. Oder das sind zwei gleichgeschlechtliche, ein gleichgeschlechtliches Paar, sondern wir lieben uns doch, dann ist das von Gott. Nein, was die Liebe Gottes entspricht, das müssen wir natürlich Gott selbst fragen. Denn der Begriff, der hier gemeint ist, ist die Agape-Liebe. Das ist nicht irgendeine sexuelle oder eine geschwisterliche oder sonst eine Liebe, sondern die Agape-Liebe, die von Gott kommt. Und wie Gott diese Agape-Liebe definiert, das können wir nicht selbst machen. Da müssen wir drauf schauen, wie Gott das tut. Und dann können wir sagen, zwar ich verstehe das als Liebe, zum Beispiel im sexuellen Sinne, das könnte man ja sagen. Aber das ist nicht die Liebe, die hier gemeint ist, nach der das strebt, sondern das ist die Liebe Gottes, die selbst da, wo körperliche Anziehung eben nicht da ist, trotzdem da ist. Das ist eine ganz andere Ebene von Liebe, die hier angesprochen wird. Und die wird dann ja auch noch näher beschrieben, nämlich aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungeheucheltem Glauben. Also wenn wir reines Herz sehen, das Reine, was damit gemeint ist, ist unbelastet von anderen Göttern. Herz ist ja die Willensinstanz. Also wovon ist dein Wille geprägt? Und hier ist er eben rein, das heißt unvermischt. Denn das Gegenteil wäre ja vermischt oder zwiespältig oder so, sondern rein auf Gott ausgerichtet. Das Herz ist, dann kommt also das Gewissen. Das Gewissen bezeichnet die Moral. Also hier, du hast diese Liebe mit gutem Gewissen. Also reinem Herzen heißt, die Liebe ist ganz in der Verbindung mit Jesus, mit Gott. Denn dein Herz gehört nur Gott, deine Willensentscheidung, die Instanz deiner Willensentscheidung gehört nur Gott. Als zweitens, das ist eine Liebe, die sich im guten Gewissen zeigt. Denn im Gewissen spricht der Heilige Geist und spricht Gott, was richtig und was falsch ist. Und das, was du tust, im Einklang mit dem Willen Gottes, dabei kannst du ein gutes Gewissen haben. Manche Leute sündigen natürlich auch mit gutem Gewissen oder eingeschränkt mit gutem Gewissen. Das liegt meistens daran, weil sie so lange darauf rumgetrampelt sind, dass das Gewissen sich gar nicht mehr rührt. Die können einbrechen und jemanden totschlagen und empfinden kein schlechtes Gewissen. Aber das war nicht von Geburt an so. Das ist meistens ein langer, langer Prozess, wo Leute das, was sie von Natur aus eigentlich als falsch erkennen, dann irgendwann immer wieder überschreiten und dann meldet sich das Gewissen nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Hier ist aber mit gemeint, du hast noch ein empfängliches Gewissen. Gott spricht noch dazu. Und es entspricht dann der Liebe, wenn du auch merkst, Gott in deinem Gewissen zeigt dir, das ist gut oder das ist falsch, dass du im Einklang damit bist. Und dann wird als drittes noch gesagt, ungeheucheltem Glauben. Also auch, dass du jetzt danach fragst, was ist wichtig für das Reich Gottes, diese geistliche Instanz dabei. Danach, das spielt auch noch eine Rolle, ungeheuchelten Glauben. Deine Motive sind echt. Da ist kein falsches Motiv, was dich dabei vorantreibt, um irgendwelche eigenen Vorteile beispielsweise aus dieser Liebe zu ziehen. Also hier eine Liebe, die ganz auf Gott ausgerichtet ist. Das ist das Ziel des geistlichen Lebens in der Gemeinde. Und nicht irgendwelche Streitfragen noch bis ins Detail klären zu können. Davon, also von diesem Positiven, von der Liebe, von der Erbauung im Glauben, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Und abgeirrt heißt, sie haben sich vom wahren Weg, vom wahren Glauben abgewandt. Unnütz ist dieses Geschwätz, weil es den Glauben ja nicht voranbringt, die Leute auch nicht näher zu Gott bringt. Und sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Also Gesetz ist hier ja das alttestamentliche Gesetz mit gemeint. Es deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um jüdische Irrlehrer handelt, die dahinter stehen. Aber sie verstehen es doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Das heißt, die reden etwas und Paulus sagt, im Kern verstehen die eigentlich gar nicht, worum es wirklich geht. Jetzt ist die Frage, warum wollen die denn eigentlich Lehrer sein? Hier ist ja nicht Lehrer gemeint irgendwo an der Hauptschule, wo man dann Stress mit den Kindern hat, sondern hier ist ja gemeint Lehrer in der Gemeinde. Und warum? Wahrscheinlich sehen sie das Prestige, was Lehrer im jüdischen Umfeld und zum Teil auch im christlichen Umfeld damals gehabt haben. Im jüdischen Umfeld noch viel mehr, im christlichen, das Christentum war ja noch nicht sehr etabliert. Aber die jüdischen Rabbiner, das war so eine Ehrenbezeichnung. So wie manche zu Jesus dann auch gekommen sind und sagen, Rabuni, nicht? Mein Herr, mein Meister, das ist so davon gemeint. Das war bei den christlichen Lehrern noch nicht ganz so sehr, aber wahrscheinlich träumen die davon. Sie wollen gerne Anerkennung. Sie wollen, dass man ihnen zujubelt dabei, dass man ihre Lippen hängt oder so etwas. Und deshalb stellen sie hier auf und reden etwas und Paulus sagt, die verstehen gar nicht, worum es geht. Sie haben das Evangelium noch gar nicht begriffen davon. Wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Die reden auch viel über das Gesetz, diese Irrlehrer. Und da gibt es ja heute einige Gruppen, die das tun. Aber sie wenden das Gesetz eben nicht gesetzesgemäß an. Und Paulus erwähnt in fast allen seinen Briefen den richtigen Umgang mit dem Gesetz. Es gibt nämlich die einen damals und heute, die werfen das Gesetz gerne ganz über Bord. So nach dem Motto, wir sind doch frei. Es gibt keine Grenzen mehr, wir können tun, was wir wollen. Und das ist nicht das, was Paulus predigt, noch nicht, was Jesus predigt. Denkt immer daran, Jesus zur Anleitung der Bergpredigt sagt er, wer eines dieser geringsten Gebote, ein Jota, wegstreicht, wird der Letzte sein im Himmelreich Gottes. Jesus ist nicht dafür, einfach zack, Gebote alle weg, brauchen wir nicht mehr. Und die andere Gefahr ist, dass Leute plötzlich gesetzlich in dem Sinne werden, dass sie alle möglichen, auch neuen Gebote erfinden, die es in der Bibel gar nicht gibt. Und da gibt es ja zahlreiche Gruppen, die das tun. Denkt zum Beispiel an die Zeugen Jehovas. Was ist da nicht alles verboten? Bei den Zeugen Jehovas darfst du keine Bluttransfusion. Du darfst keinen Geburtstag feiern, du darfst nicht Weihnachten feiern, du darfst keine Karriere machen im Beruf, du darfst keine Schriften lesen, die außerhalb des Wachtums und so weiter sind und eine ganze Reihe mehr von Sachen. Aber das sind nicht die einzigen. Denk beispielsweise an die Adventisten. Bei denen gibt es eine Menge Speisegebote, die du einhalten musst. Und vor allem darfst du nie Gottesdienst am Sonntag feiern, sondern immer nur am Samstag. Weil sonst hast du ja das Mahl des Tieres. Und die das Mahl des Tieres haben, die gehen ewig verloren. Also pass auf, kein Gottesdienst mehr am Sonntag, falls ihr Adventisten sein wollt. Und da merken wir eine ganze Menge Gebote. Und da versucht man immer so zu tun, als ob die irgendwo doch noch in der Bibel drin sind. Und wenn man will, dann findet man irgendeine Stelle, die man da heranziehen kann. Und da sagt er, hier wird aber das Gesetz nicht gesetzesgemäß benutzt. Es wird nämlich benutzt, um einen Druck aufzubauen auf die Menschen, zu sagen, du bist erlöst, aber jetzt musst du noch das und das und das und das halten. Und wie gesagt, dann gibt es ja manche Gebote, die selbst so nicht in der Bibel stehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Gemeinde üblich ist. Wenn ja, seid mir, verzeiht mir, ich meine euch jetzt auch nicht damit. Aber ich bin ab und zu in Gemeinden, bei der ist es beispielsweise göttliches Gebot, dass Frauen Röcke tragen. Also ich meine jetzt wirklich göttliches Gebot. Wenn du das nicht tust, ich weiß, ein Gemeindeleiter, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, eine Frau, die keinen Rock trägt, wird nicht ins Himmelreich kommen. Das war für ihn ganz klar. Und da müssen wir sagen, das sind aber Lehren, Gesetze, Gebote, die mögen nett gemeint sein. Also ich habe ja auch nichts dagegen, wenn eine Frau einen Rock trägt. Aber das ist nicht Bedingung, um in den Himmel zu kommen. Da sagt die Bibel kein Wort darüber. Und das klingt häufig fromm, ist aber gar nicht fromm. Also das, was die Bibel schon sagt, sie sagt, ein Mann soll Mann bleiben und Frau soll Frau bleiben, das ja. Aber worin sich das im Einzelnen äußert, das wird nicht detailliert durchgegangen. Und da gibt es dann Probleme, wenn man diese Sachen dort aufbaut. Und da müssen wir auch uns selbst immer wieder hinterfragen, weil wir erkennen meistens die Gebote, die andere aufbauen, viel schneller als die Gebote, in der wir in der Gefahr sind, aufzubauen über den Glauben hinaus. Also er sagt, das Gesetz ist gut, aber nur, wenn es gesetzesgemäß angewandt wird und berücksichtigt, dass dem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Das heißt, der von Jesus aus gerettet worden ist, der braucht dieses Gesetz nicht mehr mit der Begründung, es einzuhalten, weil das ja sowieso gar nicht kann. Das hat er ja erkannt. Deshalb ist er zu Jesus gekommen und hat Vergebung der Schuld bekommen. Das heißt auch nicht, dass das Gesetz nun gar nichts mehr sagt. Das Gesetz sagt uns, wie Gott denkt. Das Gesetz sagt, wie Gott Liebe versteht, wie wir unser Alltagsleben gehalten sollen, aber nicht, um gerettet zu werden. Und das war scheinbar das Hauptproblem dieser Irrlehrer. Und dann wird im Einzelnen gesagt, für wen das Gesetz denn dann ist. Es ist nicht für die Gerechten, denn die wissen ja lange, dass sie Sünder sind. Die haben das bekannt und die haben um Sündenvergebung gebeten und jetzt haben sie Sündenvergebung bekommen. Aber für wen ist das? Es ist für die Gesetzlosen. Gesetz heißt hier diejenigen, die gegen das Gesetz des Alten Testaments generell sind, die dagegen kämpfen, die sind damit gemeint. Dann sind als nächstes die Widerspenstigen, werden hier angesprochen. Das heißt, bei denjenigen, die zwar wissen, worum es geht, aber innerlich damit nicht übereinstimmen. Das heißt, die sich dagegen wenden, wieder besseres Wissen. Dann sind die Gottlosen mit gemeint. Das heißt, ihr könnt wohl sagen, die Atheisten, die von Gott gar nichts wissen wollen. die sind damit angesprochen. Dann als nächstes die Sünder, einfach der die Sünde tut. Unheilig sind die Leute, vor die alles, was in der Bibel als Positiven erwähnt wird, dann eben ablehnen. Dann sind die Unheiligen und Gemeinen. Und dann werden einzelne Beispiele noch genannt. Im Grunde genommen wird hier so alles mal aufgezählt, was wir in den 10 Geboten auch finden. Also dieses Erste, was dann steht, die Unheiligen, die Widerspenstigen, die Gottlosen, das wendet sich gegen die Ersten der 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst meinen Namen nicht unnützlich führen und so weiter und so. Und die weiteren, die Beispiele, die hier sind, das wendet sich dann gegen die Sünden, die wir anderen Menschen gegenüber tun können. Da steht dann, ja, die Gemeinden, das gehört schon dazu, die Vater und Mutter misshandeln. Manchmal stelle ich mir ja hier die Frage, wenn ich das lese, was für Leute waren damals wo in der Gemeinde? Also da geht das ja heute bei uns noch relativ friedlich zu. Dass man denen sagen muss, also für die musst du ermahnen. Ja, wir finden ja einige Sachen in der Bibel, wo Paulus dann schreibt, ihr erinnert euch vielleicht daran, der eine, der zusammen mit der Mutter, mit der Frau seines Vaters lebt, die gab es auch in der Gemeinde. Und dann muss er sich daran erinnern, nee, so geht das aber nicht. Und scheinbar ist das hier auch. Es gab damals, möglicherweise im Gegensatz zu dem, was wir heute haben, möglicherweise ähnlich auch Leute, die Vater und Mutter misshandeln. Also ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass das ja durchaus heute auch vorkommt. Und ich meine damit gar nicht mal seelische Misshandlung, sondern direkt körperliche. Dass es manche Kinder gibt, die ihre Eltern, da wo sie pflegebedürftig sind, zu Hause pflegen und sie dann richtig quälen. Dass manche ältere Menschen ins Krankenhaus kommen, weil sie der blaue Flecken, Knochenbrüche und Ähnliches haben. Wer weiß, vielleicht aus der Motivation, meine Eltern waren mal böse zu mir und jetzt zahle ich sie ihnen heim. Oder die nerven mich einfach. Immer wieder stehen sie auf, immer wieder machen sie was schmutzig und jetzt mal schlage ich zu. Und scheinbar gab es das damals auch. Denn im Gegensatz zu heute gab es ja damals keine Pflegeeinrichtung oder sonst irgendwas. Da waren die älteren Menschen alle zu Hause. Und dass er hier erwähnen muss, dass das auch eine schlimme Überschreitung unserer Beziehung zu anderen Menschen ist, Vater und Mutter zu misshandeln. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie böse sein, sondern das ist ja hier, geht weit darüber hinaus. Dann Menschen töten, also Mörder, wobei im Sinne Jesu ist ja schon der als Mörder anzusehen, der böse über seinen Bruder und seine Schwester denkt, so wie Jesus das zuspitzt. Aber hier ist Mörder im leibhaftigen Sinne gemeint. Unzüchtige und Knabenschänder, Unzüchtige ist jeder Missbrauch der Sexualität über das gottgegebene Maß hinaus. Damit sind insbesondere sind Ehebrecher gemeint, aber auch Homosexualität und Knabenschänder jetzt insbesondere die Homosexualität, wo sich ein Erwachsener einem Minderjährigen zuwendet, aber eben dann gleichen Geschlechts ist damit gemeint. Menschenräuber, auch das war damals weit verbreitet, dass Leute gestohlen, verkauft worden sind in die Sklaverei. Lügnern ist ja klar, Meineidige, also die Versprechen gegeben haben vor Gericht und das falsch gewesen war. Und alles, was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Also für all diese Menschen, die sich nicht nach dem Wort Gottes ausrichten, das ist hier mit gesunder Lehre gemeint, für die ist das Gesetz da. Warum? Weil das Gesetz in allererster Linie den Menschen zeigt, ich bin sündig, ich bin schuldig, ich kann es allein nicht schaffen. Dafür ist das Gesetz zuerst da. Das Gesetz ist nicht zuerst dafür da, dass wir versuchen, es einzuhalten, um selbstgerecht zu werden, sondern dass wir daran sehen, wer wir selbst sind. Das ist eine Art Spiegel, der uns vorgehalten wird. Schau dich selbst an. Und deshalb wird ja hier gesagt, für diese ganzen Menschen, da ist das Gesetz, damit die deutlich erkennen, ich bin auf dem falschen Dampfer, ich brauche Sündenvergebung. Also immer, wenn wir nicht so leben, wie Gott es will, dann brauchen wir das Gesetz, was uns deutlich macht, du bist im Irrtum, kehre um. Wenn hier noch von gesunder Lehre steht, dann ist dieser Begriff gesund eigentlich hier im wörtlichen Sinne gemeint. Also das griechische Wort meint wirklich gesund. Nicht nur einfach die schöne Lehre oder sonst etwas. Jetzt können wir uns die Frage stellen, ja inwiefern ist denn die Lehre Gottes gesund? Ja, und gesund, ich glaube, gesund kann hier bedeuten in Form von krankhaft. Krankhaft ist das, was uns krank macht, was uns im übertragenen Sinn von Gott wegführt. Aber ich glaube auch, was uns im wortwörtlichen Sinne des alltäglichen Lebens an Körper, Seele und Geist krank oder gesund macht. Wer auf Dauer die Ordnungen Gottes überschreitet, wird auch körperlich krank. Jetzt will ich nicht den Umkehrschluss machen, der gläubig genug ist, ist immer gesund. Das will ich nicht sagen, habe ich auch nicht gesagt. Sondern der, wer ständig die Ordnung Gottes überschreitet, wird in ganz vielen Fällen häufig körperlich, psychisch oder sonst wie krank. Das ist eine Frage des Laufes des Lebens. Es muss ja auch so sein. Denn wer dauernd die Regeln Gottes, die seinen Körper angeht, nicht beachtet, klar, irgendwann schlägt das zurück. Wer nie mit seiner Schuld richtig umgeht und sie los wird, der frisst sie in sich hinein. Oder er wird so unmoralisch, dass er nur noch Probleme mit anderen Menschen hat. Also das macht mit der Zeit auch wirklich krank. Und dann mache ich hier Schluss mit dem Vers 11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also hier wird gesagt, die Lehre, die er verkündigt, diese gesund machende Lehre. Gesund im geistlichen Sinne, Vergebung der Sünde. Gesund im seelischen Sinne. Gott gibt uns die Maßstäbe, wie wir mit anderen Menschen umgehen können, wie wir uns richtig verhalten sollen. Der gibt uns die Kraft, durch seinen Heiligen Geist das tun zu können. Und auch gesund im körperlichen Sinne, wenn wir die Prinzipien beachten, wie Gott will, dass wir mit unserem Körper umgehen, werden wir ihn nicht so schnell zerstören und kaputt machen. Das sind ja verschiedene Sachen, die erwähnt werden, wie zum Beispiel Alkoholismus. Das finde ich ja ganz häufig in der Bibel, dass das eben nicht richtig ist. Aber auch andere Sachen mehr. Und da wird gesagt, das ist eben die Botschaft Gottes, der uns weiterhelfen will, der Perspektive für unser Leben gibt. Und das beachten die Irrlehrer nicht. Bei den Irrlehrern ist das Gesetz und die Gebote nur zur Unterdrückung. Der andere wird fertig gemacht, wird unterdrückt und so, um dann selbst besser dazustehen, um sich als Lehrer feiern zu können. Machen wir hier einfach einmal einen Punkt für heute Abend. Und an der Stelle machen wir morgen weiter. Morgen setzt Paulus dem entgegen, wie er denn jetzt als Botschafter Jesu lebt, also wie ein Christ leben soll. Hier wurde beschrieben, so sind die Irrlehrer, das machen die falsch. Jetzt kommt dann morgen, wie meint Paulus, soll es denn richtig aussehen? Und dann stellt er sein eigenes Leben dort ein bisschen als Maßstab dem gegenüber. Ich hoffe, ihr könnt einige Sachen mitnehmen, gerade was unsere Beziehung angeht, als, hatten wir ja gesagt, Botschafter an Christi Stadt. Jesus will unsere Hoffnung sein, gerade in Schwierigkeiten, in denen wir auch im Alltag sein können. Dann haben wir diese Auseinandersetzung mit den Irrlehren, mit den endlosen Legenden, mit den Streitfragen, an denen man sich festbeißen kann, mit dem falschen Gebrauch der Liebe oder eben dem richtigen Gebrauch der Liebe und dem falschen und dem richtigen Gebrauch der Gesetze und Gebote Gottes. Da ermahnt er uns. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für den ersten Timotheusbrief, über das, was wir da lesen können. Danke, dass darin sich manches widerspiegelt, was wir auch heute in unserer Umwelt mit erfahren können und wo du uns hinweist auf Missstände in unserem eigenen Leben oder in unserer Gemeinde, in der wir sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da Weisheit gibst. Weisheit, nicht im eigenen Auftrag aufzutreten, sondern wirklich auf dich zu hören und nur das weiterzugeben, was wirklich von dir kommt. Dass du uns davor warnst, eigene Ideen zu entwickeln und selbst in den Mittelpunkt zu stellen zu wollen oder irgendwelche eigenen Hobbyideen, eigenen Lieblingsideen nachzugehen und statt geistlichem Wachstum nur Streit in die Gemeinde hineinzubringen. Ich möchte dich bitten, dass du uns beibringst, richtig mit Liebe umzugehen, sie nicht zu missbrauchen und alles zu tun, was uns in den Sinn kommt, aber sie auch nicht zu unterdrücken und dann eben in eine Gesetzlichkeit hineinzukommen. Lasst uns auf der einen Seite erkennen, was dein Gesetz uns wirklich beibringen und sagen will, und auf der anderen Seite bewahre du uns davor, es zu benutzen, um andere Menschen zu unterdrücken. Vielen Dank, dass du uns in dieser Situation nicht alleine lässt, sondern Weisheit gibst durch deinen Heiligen Geist. Amen.